Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethje. Mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Ich sage, er sitzt mir gegenüber, aber eigentlich sitzen wir an Bildschirmen physisch getrennt, nicht an einem gemeinsamen Tisch. Ich wünsche dir trotzdem ein frohes neues Jahr, lieber Knut.
Das wünsche ich dir gerne auch und unseren Hörern und Hörerinnen. Physisch getrennt, aber verbunden im Geiste und durch die Technik. Wobei zu meinen neuen Vorsätzen in diesem Jahr gehört ja, oder zu guten Vorsätzen im neuen Jahr, dass wir uns mehr streiten.
Ja, wir haben uns ja einmal in einer Folge ein bisschen gestritten.
Ja.
Und da waren mehrere Rückmeldungen, die sagten, wir müssen uns mehr streiten. Ja. Ich habe ja schon überlegt, ob ich anfange, sie zu siezen, Bruder Nippe, weil das eigentlich mir entgegenkäme. Dann könnte ich, glaube ich, besser mit dem Visier runter sie attackieren. Aber
wenn Ihnen das hilft, doch beim Du. Herr Dethje, dann tun Sie das ruhig. Also es ist ja so, dass wir oft mehr kontrovers in den Pausen diskutieren.
Ja.
Und, ja. Und dann mit der Einigkeit, aber wir können ja versuchen, ein bisschen mehr Pausengeplänke in die Folgen nehmen. Da hat man immer das Gefühl, man ist noch nicht fertig.
In der nächsten Folge wird das passieren. Vielleicht können wir noch ein Wort dazu verlieren, warum es eine kleine Pause gab. Vielleicht haben ja manche Hörer uns vermisst und gesagt, wo sind eigentlich die Tischgespräche geblieben? Und wir hatten das ganz fest vor. Und dann, einen Tag bevor wir aufnehmen wollen, erreichte mich ein Telefonanruf von Bruder Nippe, der sagte,
ich habe keine Stimme.
Ich bin krank.
Ich habe keine Stimme.
Ja, er hatte auch keine Stimme.
Tatsächlich haben wir schon überlegt, ob wir die Aufnahme da schon per Video machen.
Ja.
Und ja.
Genau, und deswegen gab es sozusagen eine krankheitsbedingte Pause. Jetzt sind wir wieder da. Aber auch jetzt wird es für Januar, Februar ein bisschen unregelmäßig mit Erscheinung der Tischgespräche. Denn Knut, was tust du? Erzähl es uns.
Ich wechsle die Fahrstelle. Das heißt, ich packe hier alles zusammen und an einem neuen Ort alles wieder aus und bin entsetzt, wow, was ich alles angesammelt habe hier. Also man staunt, ja, was man auch alles wiederfindet und 10 Jahre nicht gebraucht hat. Genau, und deswegen werden wir uns zwar melden, aber vielleicht mit etwas größeren Abständen und dann ab März wieder 2-wöchentlich auf Sendung sein. Aber vielleicht ja, im Januar nur ein und vielleicht im Februar nur eine. Februar müssen wir noch mal gucken, ob wir 2 schaffen. Mal sehen. Ja.
Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, das ist ja was Besonderes bei Pastoren. Wenn man nämlich die eine Fahrstelle verlässt, hat man noch viel zu tun, weil man nämlich nicht noch von allen verabschieden will. Und trotzdem ist ja die neue Gemeinde schon da, weil ich bin zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich zumindest sitze jetzt schon an dem Gottesdienstplan bis Juni, weil der nächste Gemeindebrief bald in Druck kommt.
Genau.
Das heißt, man muss immer schon vorplanen.
Genau, so. Das habe ich schon abgeliefert.
Und von daher sind wir schon fast beim Thema, denn wir haben uns gesagt, für heute schauen wir noch mal auf die Jahreslosung, prüfet alles und behaltet das Gute. Das ist ja vielleicht auch ganz gut für die Halbjahresplanung, so als Grundsatz.
Ach so.
Auf jeden Fall, ja.
Das ist doch
meine Vorbim.
Ist doch eine Hilfe zum Time-Management. Gut, Malte.
Herr Nippe. Erstmal meine Vorbemerkung, bevor wir in die Spitzen kommen. Meine Erfahrung ist ja, dass die Jahreslosungen ungefähr für 1 bis 2 Wochen interessant sind. Und dann weiß man eigentlich gar nicht mehr, wie sie lautet. Ist so bei mir zumindest. Oder machst du es manchmal noch so, dass du im Sommer sagst, ach ja, eigentlich die Jahreslosung ist doch für dieses Jahr und dann gehst du darauf ein. Passiert das dir?
Verstärkt ja. Das hing auch im letzten Jahr zusammen, dass ich mehr so auch andere Gottesdienst oder andere Elemente im Gottesdienst ausprobiert habe. Mhm.
Was und probieren Sie denn so alles aus?
Auf die Idee gekommen. Kann ich, das erzähle ich in der nächsten Folge.
Okay.
Aber eine Sache, eine Idee, die ich, auf die ich erst Mitte des Jahres gestoßen bin, ist, dass man die Jahreslosung gut singen kann zur Melodie von Ubi Caritas.
Vom letzten Jahr? Oder
und das fand ich cool.
Ah, okay.
Die vom letzten Jahr. Da bin ich erst im Sommer, habe ich das mitgekriegt, die Idee ist nicht von mir. Und da habe ich gedacht, super. Und da habe ich nicht gedacht, die ersten 2 Wochen sind vorbei, sondern das habe ich dann noch wieder im Gottesdienst, habe ich sie noch mal erklingen lassen sozusagen. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, wenn man das mehr so macht, in guter Weise.
Mhm.
Und dieses Jahr habe ich noch, also ich hätte noch gern ein cooles Lied, ein cooles, ganz einfaches Lied für die Jahreslosung dieses Jahr. Dann
prüft alles und behaltet das Gute. Genau. Wir reden drüber, obwohl jetzt quasi schon der halbe Januar um ist. Und ich hoffe, es interessiert euch dennoch. Und die Frage ist ja, was bedeutet dieser schöne Satz aus dem ersten Thessalonicher Brief? Und wir haben ja schon gerade eben ein bisschen rumgefrotzelt. Ich habe hier so eine gewisse Zurückhaltung, erstmal diesen Satz als Kalenderspruch zu verstehen. Das wäre so ein bisschen erstmal meine erste These, die es auch gleich wieder zu relativieren gilt, aber dennoch erstmal meine erste These, weil mich so ein Kalenderspruchs-Christentum, Self-Help-Christentum immer so ein bisschen nervt. Und ich befürchte, dass meine Befürchtung auch stimmt, dass dieser Satz oft auf diesen Ohren gehört wird. Also prüft alles und behaltet das Gute, ist so ein bisschen die Frage im neuen Jahr, dass ich gucke, hey, welche Möglichkeiten bietet mir das neue Jahr 2025? Und ich will all die Optionen prüfen. Und nur die, die mir gut tun, will ich auch behalten. Also den Aktivitäten, die möglich wären, mit den Menschen, mit denen ich mich umgeben könnte. Welche Menschen tun mir gut? Ich prüfe alles und behalte das Gute. So, und das wäre vielleicht eine etwas verkürzte Sichtweise der Jahreslosung.
Die ich aber nicht schlecht finde und mit der ich Malte heute am Ende der Folge noch mal voll reingrätschen werde. Und
am sagen, Ende? Ja. Am Ende erst?
Ja, ich finde, du darfst erstmal deinen
Ja, ich muss mir jetzt schon selber, ich habe so meine Predigt angefangen in der Kirche und hinterher hat mich jemand angesprochen aus der Gemeinde, die sagte, das war eigentlich total nett, die sagte so, ich fand meine Predigt richtig gut und trotzdem ist das gerade so ein Thema, das mich auch beschäftigt und vielleicht ist das hier auch wichtig sozusagen, das so ein bisschen als Life-Coaching-Thema.
Das war nicht ich, aber ich hätte sie schicken können, diese Person.
Ja, und ich glaube, sie hat recht. Muss man andere Sachen so schlecht machen, um den eigenen Punkt zu setzen? Ist immer die Frage, ne? Darf man sich auch selber was lernen?
Mach doch erstmal deinen Punkt.
Mein Punkt ist, dass es erstmal bei dieser Jahreslosung schwerpunktmäßig um was anderes geht. Und das hat damit was zu tun, wenn man sich den Satz in seinem biblischen Kontext anschaut. Und das ist 1. Thessalonicher Brief, Ende des 1. Thessalonicher Briefs. Ich lese mal die Verse vor, in denen diese Jahreslosung verhaftet ist. Da steht: Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Und meine These wäre, wenn man sozusagen die Sätze davor sich anschaut, setzt dieser Satz, diese Jahreslosung, ein bestimmtes Setting voraus, eine bestimmte Szene. Und die Szene ist sowas wie, die Menschen in Thessaloniki kommen zusammen und feiern Gottesdienst. Und in dem Gottesdienst wird gelehrt. In dem Fall hier werden prophetische Reden gegeben. Jetzt wäre das so ein Nebengleis, das man auch noch verfolgen könnte. Was ist eigentlich prophetische Rede und wie sieht prophetische Rede heute aus? Ist, Klammer zu, das Nebengleis, das mich heute nicht so ganz interessieren würde bei der Jahreslosung. Aber es ist trotzdem dieses Lehrsetting. Und für dieses Lehrsetting sagt Paulus, prüft alles, was da gelehrt wird, und das Gute behaltet. Und jetzt ist so ein bisschen ja die Frage, kann man den Satz darauf reduzieren oder nicht auf dieses Lehrsetting?
Ja, und also ich widerspreche dir da nachher, aber ich finde, wir gehen erstmal dein Lehrsetting durch. Ja. Weil grundsätzlich, Malte, gebe ich ja zu, bin ich sehr auf deiner Seite, dass es sehr gut ist, sich biblische Aussagen im Kontext anzugucken. Ja, also wenn man die Bibel verstehen will, was ist das der beste Tipp? Kontext, Kontext, Kontext. Und dass man nicht irgendwas einfach aus dem Zusammenhang reißt und dann, also das finde ich ja grundsätzlich gut und deswegen gehe ich da ein ganzes Stück mit dir mit. Ich will kurz noch darauf hinweisen, also ich bin jetzt auch nicht, wir müssen nicht tief auf dieses mit der prophetischen Rede eingehen, aber vielleicht doch nochmal festhalten, dieses Setting, was da vorausgesetzt wird, scheint ein Setting zu sein, in dem nicht nur eine Person geistlich redet. Mhm. Sondern ja. Das ist eine Zusammenkunft, wo verschiedene Leute sich geistlich äußern.
Es ist so. Und damals gab es auch noch prophetische Rede in der Gemeinde. Es gab Prophetinnen und Propheten. Und aber das ist, wie gesagt, noch so ein spannendes Thema. Aha, ich sehe schon. Ich sehe schon die Fragen, die Rückmeldung, dass wir das nun mal vielleicht doch anders vertiefen sollten. Auf jeden Fall, mein Gedanke ist, ich glaube, das Grundprinzip ist, dass alle Lehre geprüft werden soll und muss. Und ich habe das mal für mich versucht, in vier Schlagworten zusammenzufassen, die mir so eine Struktur geben. Ich glaube, erstens, wir müssen als Christen die Lehre prüfen. Zweitens, wir können die Lehre prüfen. Drittens, wir können das Gute finden. Und viertens, wir müssen das Gute festhalten. Das wären mal so meine vier Erkenntnisse aus dieser Jahreslosung für uns als Christen. Und vielleicht können wir ja mal die einzeln nacheinander so ein bisschen durchgehen und du darfst mir gerne reingrätschen. Der erste Punkt ist, wir müssen die Lehre prüfen. Das ist ja erstmal ein Gedanke, glaube ich, der vielen von uns erstmal suspekt ist in den Gemeinden. Weil wenn wir sagen, eine Predigt muss überprüft werden, ne, ob sie auch korrekt ist, das klingt nicht sonderlich sympathisch. Zum einen, weil wir in einer Zeit leben, wo man vereinfacht gesagt sagt, soll doch jeder seine eigene religiöse Wahrheit haben. Also jemandem anders zu prüfen, zu kontrollieren, ob das, was er lehrt, richtig oder falsch ist, ist uns nicht sonderlich sympathisch. Und zum anderen hat das ja auch unter Evangelikalen eine lange Tradition zu sagen, lass uns nicht über Lehrstreitigkeiten zertrennen, sondern lass uns doch beim Kern zusammenstehen. Also und so Lehrfragen, die trennen oft, aber die Liebe in Christus, die verbindet uns. Und vielleicht auch das Brennen dafür, Menschen zu Jesus Christus zu führen. Und sozusagen, lass uns nicht irgendwie über Taufe zerstreiten oder über die Frage, wie das mit der Eschatologie ist, wann Jesus wiederkommt und was vorher und nachher passiert. All diese Lehrthemen, lass uns mal ein bisschen zur Seite schieben. Von daher sozusagen die Idee, Lehre zu prüfen, ist vielleicht erstmal nicht sympathisch. Und trotzdem sagt Paulus, wir sollen es tun.
Ja, ich stimme dir grundsätzlich zu, aber wenn du willst, ich weiß nicht, ob meine Bemerkungen deine klaren Aussagen hier verwischen. Also erstmal halten wir fest, Malte macht aus dem Alles ein die Lehre. Du beziehst das Alles, prüft alles. Da sagst du, es geht ja hier um die Lehre.
Es geht schwerpunktmäßig um die Lehre.
Genau. Ich würde sagen, es geht auf jeden Fall auch um die Lehre und deswegen gebe ich dir da erstmal recht. Ich finde, es gibt noch ein anderes Problem an der Sache. Also nicht an deinem Verständnis, sondern an der Sache, wo ich dir auch folge. Nämlich, in welcher Haltung höre ich Gottes Wort und die Predigt? Mhm. Und nun soll ich einerseits mich unter das Wort stellen, empfangsbereit, ich bin der Knecht und Gott redet durch einen anderen Knecht oder eine Magd oder wie zu mir. Also ich bin einerseits der etwas, eigentlich ist die Autorität auf der anderen Seite. Mhm. Ja, und ich bin, und dann soll ich aber gleichzeitig auch eine kritische Distanz dazu nehmen. Und da kann man leicht auf einer Seite vom Pferd fallen, finde ich.
Stimmt, dass
man
das
kann entweder
so
der sein, der nur sagt, ich suche mir einen Pastor, bei dem bin ich ganz sicher, der sagt immer die Wahrheit und dann brauche ich nämlich nicht mehr nachdenken und kann immer sozusagen Gottes Wort direkt aus seinem Mund. Oder ich bin der Überkritische, der immer, und deswegen finde ich auch nochmal interessant, also Luther redet ja in einem anderen Kontext auch davon, dass die Gemeinde die Aufgabe hat, die Lehre zu beurteilen. Mhm. Und beurteilen setzt ja auch voraus, dass da muss auch ein Urteil ausgesprochen werden. Mhm. Ja, die Gemeinde muss auch sagen, der Gemeinde ist die Aufgabe gegeben, wenn einer Irrlehre predigt, dass die Gemeinde noch sagt, nee, das ist falsch. Ich finde es erstaunlich, dass das hier nicht ist. Also ich finde, meine Aufgabe ist nicht, dass ich hinterher immer hingehen muss, wenn jemand was gesagt hat, wo ich der Meinung bin, das war falsch, sondern da reicht es einfach, ich nehme es nicht mit. Mhm. Ja, also nur mal so ich finde die Nuancen hier nochmal interessant.
Das stimmt. Wobei, genau, und das ist auch eine spannende Frage, wann stehe ich auf, wann sage ich, so geht das nicht, wann ist falsch? Ich meine, hätte Paulus immer nur gesagt, ja, das ist nicht ganz richtig, aber das nehme ich mal nicht mit, dann wäre ein großer Teil des Neuen Testaments nicht geschrieben worden. Sondern es gibt ja schon auch Punkte, wo es wichtig ist, aufzustehen und sozusagen da das Fingerspitzengefühl zu haben. Wo ist das dran zu sagen, oh, hier geht gerade theologisch was richtig schief und da muss ich was sagen und zwischen, ach, ich weiß es nicht. Also ich mache mal ein Beispiel, was ich sehr sympathisch fand. Ich hatte mal eine Frau, die hat mich angerufen und hat über die Gemeinde, die ich auch kenne, gesagt, sie ist echt unglücklich, wie das gerade da mit dem Abendmahl gehandhabt wird. Das lief das so nach Corona und so und das war alles ein bisschen durcheinander und sie und dann irgendwie gar nicht und sie hatte total das Ringen mit sich, also weil sie irgendwie das empfunden hatte, dass das geistlich nicht richtig ist, aber auch nicht die sein wollte, die jetzt als Besserwisserin aufsteht und Rambazamba macht und also ein sehr, sehr sensibles Gefühl dafür hatte, dass sie dass Kritik was ist, was also an der Stelle, und da habe ich mit ihr diskutiert, so ein bisschen versucht rauszufinden, wie sie mit Feingefühl das Thema vorbringen kann, ohne die notorische Unruhestifterin, die wir alle vor Augen haben, zu sein. Also das fand ich eigentlich, also das habe ich so als sympathisches Beispiel bei mir vor Augen.
Ja, Ja, trotzdem, Malte. Also ich bin ja nicht der, der Leute hier jetzt zum Stillsein animieren will, aber ich möchte nicht sozusagen den Eindruck vermitteln, dass dieser Vers auch in deiner Auslegung bedeutet, dass jeder die Verpflichtung hat, bei einem wahrgenommenen Irrtum in der Verkündigung gleich darauf verbal reagieren zu müssen.
Im Gottesdienst nicht, dass jeder aufzustehen Christa und zu rufen. Ja,
auch,
falsch.
Nein, auch so. Nein, ich glaube auch so, dass nicht jeder Christ das machen muss. Dass nicht jeder Christ in der Verantwortung steht, wenn er was Falsches gehört hat von irgendeinem Verkündiger, einer Verkündigerin, darauf zu reagieren.
Man könnte natürlich argumentieren, es gibt das.
Deswegen finde ich dein Beispiel von Paulus nicht so gut, weil Paulus hatte schon auch ein besonderes Amt.
Ja, genau. Man könnte sagen, es gibt sozusagen das Wächteramt der Kirche, sozusagen, dass Menschen. Ja. Das hat auch vielleicht nicht jeder. Und man könnte auch sagen, es gibt sowas wie die Gabe der Geisterunterscheidung im Neuen Testament, was auch impliziert, dass diese Gabe offensichtlich auch nicht jeder hat. Und damit wäre es auch nicht für jeden dran zu sagen, hier, es läuft was schief. Also, und dennoch weiß ich nicht, aber wenn eine Gemeinde irgendwie voll negiert wird, dass Jesus Gottes Sohn ist und für unsere Sünden gestorben ist und so, weiß ich jetzt auch nicht, ob man da nach Hause gehen sollte, als normaler Christ und sagt, ja, war halt nicht so gut heute.
Na gut.
Aber die Frage ist ja, wie macht man das dann konkret? Spricht man sich ab, spricht man mit anderen drüber, wie die es empfunden haben? Und schickt vielleicht einen vor und sagt so, also dass man es irgendwie nicht. Also ich bin ja einig, dass man das irgendwie konstruktiv vorbringen sollte, aber irgendwie zu sagen, irgendwie das.
Ja, ich kann mir auch Situationen vorstellen, wo ich das gar nicht vorbringe. Ja? Ich bin zu Gast irgendwo. Mhm. Ich bin einmal in meinem Leben.
Ja.
Ich habe viele gute Predigten gehört, aber ich habe auch viele schlechte Predigten gehört. Und einmal in meinem Leben habe ich eine Predigt gehört in einer ganz frommen Gemeinde, wo ich dachte, das halte ich hier nicht mehr aus.
Okay.
Ich muss hier raus. Ja. Das war tatsächlich gar nicht mal, dass da so große Irrlehren gesagt wurden, aber die Art und Weise, wie der Prediger sich über die Bibel lustig machte, mhm, und sie für Späßchen benutzte, Und ich bin auch extra so rausgegangen, dass nicht klar wurde, der geht jetzt aus Protest. Ja, du kannst ja auch so ein demonstrativ protestmäßig rausgehen.
Mhm.
Und ich bin so rausgegangen mit so einem peinlichen Blick, so dass alle dachten, ich muss auf Toilette. Aber ich habe gedacht, nee, ach, das muss ich mir nicht geben. Dafür ist meine Zeit mir zu schade und ich ärgere mich nur. Und weil ich da nicht, ich kannte den Prediger nicht persönlich. Ich gehörte da nicht zu dieser Gemeinde. Ich fand das völlig in Ordnung, dass ich da nicht später hingegangen bin und nicht gesagt habe, ey Bruder, hier, ich habe jetzt extra noch mal nach dem Gottesdienst auf dich gewartet. So.
Mhm.
Und deswegen will ich nur sagen, also ja, die Gemeinde, das ist eine Gemeinschaft, dieses Wächteramt gibt es und das ist ein gemeinschaftliches Amt, aber ich würde jetzt ungern jeden einzelnen Christen in die Pflicht nehmen, dass er, wenn er bei einer Prüfung zu was kommt, was nicht dem entspricht, dass er die Pflicht hat, darauf verbal zu reagieren.
Ja, es gibt.
Das ist.
Ja, ich mache, aber es hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Position zusammen. Ich vergleiche mal zwei Geschichten miteinander auch, wo ich auch finde, es ist unterschiedlich. Ja. Der eine Klassiker, den kennen, glaube ich, auch alle, ist der Ruhestandspfarrer. Da gibt es auch mehrere von. Also, der sozusagen immer noch zum Gottesdienst irgendwo hingeht, auch verschieden und am Ausgang nochmal sagt, was falsch war heute. Und da haben wir meistens ein Störgefühl und sagen, irgendwas läuft hier gerade nicht gut, sozusagen.
Ja.
Andere Geschichte, aber ich kenne auch eine Gemeinde, wo eine Pastorin mal gepredigt hat, sozusagen, dass eigentlich im Christentum und Islam kein Unterschied da ist, so irgendwie am Michaelis-Gottesdienst. Und irgendwie zwei alte Frauen um 80 sind hinterher nochmal aufgestanden und gesagt, so kann das nicht sein. Die sind nicht die größten Theologen gewesen und die sind auch immer ganz artig und über Jahrzehnte ganz artig da gesessen und haben nicht was, sind eigentlich jetzt nicht die großen Krawallmacher, aber da sind sie dann irgendwann doch aufgestanden und gesagt, das geht nicht, so. Das ist eine andere Situation. Ich habe eine andere Sympathie für diese beiden Frauen, die sagten, hier war gerade eine Grenze für uns überschritten, als für den Ruhestandspfarrer, der notorisch an der Kirchentür die Nachfolger belehrt.
Ja, Malte, ich finde, was du mir von diesen beiden Frauen erzählst, finde ich, dass die sind mir auch total sympathisch. Die sind mir genauso sympathisch wie dir. Ja, ich feiere die. Aber ich setze sie nicht zum Maßstab und sage, und so muss das jeder machen.
Was muss das
ich glaube, dieser Vers bedeutet nicht, so muss das jeder machen.
Nee, aber ich würde trotzdem, und trotzdem würde ich sagen, was mein, Entschuldigung, das finde ich eigentlich total gut. Ich hatte was anderes mir überlegt eigentlich für diese Folge und wir bleiben
jetzt
dabei.
Ja, jetzt schreiben wir uns völlig unvorhofft. Ja.
Sehr gut. Trotzdem würde ich sagen, was doch ein riesiges Problem ist, ist, dass wir oft, wir haben fromme Pastoren in Gemeinden und dann geht der fromme Pfarrer. Und dann wird nachbesetzt und es kommt ein nicht mehr ganz so frommer Pfarrer. Und der fängt an, anders zu predigen und keiner macht den Mund auf. Keiner aus dem Kirchenvorstand macht den Mund auf, keiner aus der Gemeinde macht den Mund auf. Mhm. Alle haben ein Störgefühl, dass hier irgendwas langsam schief geht, aber keiner sagt was. Und das kann es auch nicht sein. Und da denke ich,
nein,
manchmal, haben
das wir sag ich, nein, und, nein, nein, und das sage ich auch nicht. Und ich bin auch schon zurechtgewiesen worden, auch mal nicht wegen einer ganz kleinen Sache. Ich weiß noch, in meiner ersten Pfarrstelle habe ich einmal das Vaterunser vergessen. Das ist jetzt keine Irrlehre, aber ich habe es vergessen. Und dann stand auch so eine ältere Dame auf und sagte mit so ein bisschen Empörung, beten wollte gar nicht das Vaterunser. Und ich hab die gefeiert. Ich fand es total super, dass die, weil ich, das hat sie Mut gekostet, dem Pfarrer da rein zu grätschen. Und ich fand es super und ich fand, es war ein Zeichen von Mündigkeit und ich fand, also, ich habe ja überhaupt nichts dagegen. Aber ich würde dir trotzdem ins Angesicht widerstehen, aus diesem Vers eine Verpflichtung für jeden einzelnen Christen zu machen, bei einer empfundenen Irrlehre reagieren zu müssen.
Was heißt empfundene Irrlehre? Also ab wann? Aber ich glaube schon, irgendwann muss ich reagieren und kann in der Gemeinde nicht mehr sein. Also ich habe natürlich schon die Verpflichtung, ja auch um meines eigenen Seelenheils will, mich zu fragen, also wenn ich irgendwann an einem Ort bin, wo es geistig nicht mehr auszuhalten bin. Nehmen wir mal an, diese furchtbare Predigt, aus der du mir berichtet hast, das würde jeden Sonntag passieren. Dann hätte ich doch zumindest für mich die Verpflichtung, daraus Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, ich prüfe das und behalte das nicht.
Dann würde ich da auch anders drauf reagieren. Und ich habe auch schon Predigten gehört. Ja, naja. Ich glaube, wir wollen ja noch weiterkommen. Wir lösen das hier nicht. Wir haben hier einen bleibenden Dissens.
Soweit würde ich aber sagen, es gibt aber auch, man muss aber auch, man muss nicht alles, was man missverstehen kann, missverstehen. Das würde ich auch sagen. Ich habe auch oft, ich habe ja Predigten auf YouTube, also wer meine Punkte nochmal ausführlicher hören will, kann das auf YouTube tun in einer Predigt. So viel Disclaimer.
Ohne mein Zwischenquaken.
Ohne Knuts nerviges Zwischenquaken. Auf jeden Fall gibt es auch immer schöne Kommentare auf YouTube. Und oft ist auch Dinge, die ich gar nicht gemeint habe, kritisieren Leute. Und also weil die Dinge verstanden haben in eine Richtung, wo ich und so. Und das geht natürlich, wenn ich sozusagen Predigten prüfe, ich muss nicht alles, was ganz leicht nach Irrlehre riechen könnte, kritisieren, wenn es wahrscheinlich gar nicht gemeint so war. So, aber ich würde mal sagen, der Punkt ist, warum das, glaube ich, wichtig ist, ist, glaube ich, dass gute Theologie sowas wie Medizin für die Seele ist. Und die Frage ist, welche Sätze, geistigen Sätze lasse ich eigentlich an meine Seele? Und deswegen lohnt es sich grundsätzlich, über Lehre zu streiten, weil so wie ich nicht jedes Medikament einfach in mich reinschütte, sondern eigentlich gucke, ist das zugelassen? Verschreibt mir das ein Arzt? So würde ich auch immer gucken, ist eigentlich eine Theologie für mich gesund oder nicht? Und ich glaube, es geht der ganze Streit, den wir auch Theologen haben, über in Anführungsstrichen die reine Lehre, die richtige Lehre, da geht es im Kern nicht ums Recht haben, auch wenn sich dieses Motiv hier und da reinmischen mag, sachfremd. Es geht eigentlich um die Frage, welche geistlichen Sätze heilen unsere Seele und welche sind Gift für unsere Seele. Und darüber lohnt es sich zu ringen. Soweit.
Und da gebe ich dir recht. Also ich finde Theologie auch wichtig, auch das Streiten darüber wichtig, auch das Ernst nehmen, wie wichtig gesunde Theologie im Gegensatz zu krankmachender Theologie ist. Sehe ich alles ganz genau so. Und doch.
Und doch sagt der Stadt, um dich aber sagen zu müssen.
Nein, nee, meinte ich, ich bin noch nicht ganz sicher, ob du auch den Gegensatz zu mir richtig verortest. Also es gibt einen. Mir geht es nur darum, dieser Satz heißt, also dieser Satz ist für mich erstmal darum auch, was ich aufnehme. Ja, das ist mit gesund und ungesund kannst du es mit Nahrung vergleichen. Und ich glaube nicht, Gott möchte auch, dass wir uns gesund ernähren, ja. Und trotzdem ist es nicht meine Aufgabe als Christ, mich mit einem Banner vor McDonald's zu stellen und alle Leute zu warnen, das ist hier schlecht, sondern es geht einfach nicht mehr hin. Das ist nämlich auch eine Möglichkeit.
Ja.
Auch bei Gemeinde.
Genau.
Es gibt auch Gemeinden, da gehe ich einfach nicht mehr hin,
Genau.
Anstatt, dass ich immer dahin gehe und sage, ach übrigens, das, was ich euch letzte und vorletzte und vorvorletzte Woche gesagt habe, habt ihr immer noch nicht geändert und so.
Ja, das sagte ich doch vorhin auch, lieber Bruder Nippe.
Ja.
Man kann ja auch die Gemeinde dann wechseln irgendwann. Die Frage, aber die Grundfrage ist ja, ob Christen überhaupt die Kompetenz haben. Darüber kann man sich ja auch Gedanken machen.
Sehr gute Frage.
Und das wäre mein zweiter Punkt, ja. Wir können die Lehre prüfen, weil wir Christen die Kompetenz grundsätzlich dazu haben. Und das finde ich, kann man bei Martin Luther sehr gut mitnehmen. Ich glaube, wir haben die Schrift hier auch schon mal besprochen im Podcast. Dass nämlich die Gemeinde, du hast die vorhin angesprochen, diese Schrift, dass die Gemeinde das Recht hat, alle Lehre zu beurteilen. Und Martin Luther setzt bei einem Bibeltext ein, nämlich bei Johannes 10, der großen Hirtenrede von Jesus, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und das finde ich ist wichtig, weil Jesus sagt, ihr als meine Christen, ihr wisst, wie ich klinge. Ihr wisst, wie ich zu euch rede. Ihr kennt das. Und die große Frage ist eigentlich bei Predigten, erkennen wir in Predigten die Stimme des guten Hirten wieder oder nicht? Kommt darin die Stimme des guten Hirten durch? Und das ist auch so ein bisschen meine persönliche Erfahrung, dass oft Gemeinden nicht sagen können, genau was theologisch schief geht. Die können nicht genau sagen, die und die Formulierung war gesetzlich und deswegen war die Predigt gesetzlich. Aber sie haben irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmte hier nicht mit dieser Predigt. Also gerade bei sowas wie der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium ist es ganz oft, dass ich erlebe, dass Gemeinden das nicht oder Leute aus Gemeinden das nicht sozusagen theologisch so auf den Punkt bringen können. Aber wenn man ihnen zum Beispiel hinterher einmal diese Unterscheidung näher bringt, dass sie sagen, jetzt habe ich eine Sprache dafür, das, was ich schon mal als Störgefühl habe, zu verbalisieren. Also, Christen können es, weil sie als Schafe die Stimme des guten Hirten hören können.
Stimme ich dir total zu. Es gibt dazu zwei Geschichten, die mir einfallen. Die eine habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ist die bessere. Aber die andere wäre jetzt noch mal dafür da, meinen Punkt von eben bisschen zu untermauern.
Ja.
Darf ich?
Ja, go for it.
Ich finde es interessant, Malte, weil eigentlich, glaube ich, vom Typ her bist du doch eher der Ireniker und ich eher der
ja.
Konfliktliebende.
Weil du heute mal nicht mit mir an einem Tisch sitzt und nicht so nah mir auf die Pellerix, traue ich dir mal ins so. Digitale Angesicht dir zu widerstehen.
Also, ich habe mal in einer Gemeinde erlebt, mehrere Predigende waren da und da waren ganz fromme Leute und auch ein Pastor, der so gepredigt hat, dass ich es nicht richtig fand. Das war eher so, ja, zwischen Islam und Christentum gibt es keinen Unterschied. Und ich davon ausgegangen bin, dass diese Leute das auch nicht gut fanden. Und dann habe ich die mal besucht, also wegen Geburtstagsbesuch oder so, und dann redeten wir darüber. Und das Interessante war, die hörten das gar nicht. Mhm. Die lobten eine Predigt, die ich unmöglich fand, und lobten die. Und ich dachte, hä, wieso loben die die? Ich dachte, die sind so drauf wie ich. Und die hatten das alles gar nicht gehört. Die hatten in der Predigt die Stimme ihres guten Hirten gehört. Die hatten eine Predigt gehört, die ihre Liebe zu Jesus vergrößert hat. Und diese Aussagen, wo völlig klar war, der redet eigentlich anders als das, was die glauben, das haben die gar nicht wahrgenommen. Und da habe ich jetzt nicht gesagt, Moment. Also ich habe dann damals war es noch gar kein Kollege, ich habe den nicht reingeritten, ich habe den nicht denunziert, ich habe nicht gesagt, aber da hat er doch das gesagt, was ihr schlecht findet. Und ich habe einfach nur gedacht, ey, Gott hat diese Predigt auch benutzt, um zu denen zu reden. Preis ihn.
Und hat sie bewahrt vor all dem Schaden, der vielleicht ihre Ohren verstopft im positiven Sinne.
Ja, ich glaube, dass es sowas gibt.
Ja, sicherlich. Ja.
Und das ist.
Das ist kein Argument für schlechte Predigten, ich weiß, aber.
Nein, Malte, ich bin doch weder ein Fürsprecher schlechter Predigten, noch mir geht es um die. Mir geht es um die Zurückweisung einer individuellen Pflicht.
Ja, ich finde immer, die Frage ist, in welchem Umfang und in welchem Ausmaß. Ne? Also ich glaube, das ist ja, vielleicht können wir uns darauf einigen, dass das ein Spektrum ist. Ja. Zwischen gar nicht und zwischen immer. Immer sozusagen, wenn du natürlich immer sozusagen nur den Detektor anhast, ob es richtig oder falsch ist, das macht ja auch alles anstrengend. Also solche Kontexte kenne ich ja auch. So. Aber auch sozusagen, wenn der, aber es gibt ja auch das, und das ist ja so ein bisschen das Beispiel, was du gerade beschrieben hast, da ist eine Gemeinde und da kommt jetzt jemand und der redet so nett. Und der redet so freundlich. Und der strahlt dabei so. Ja. Und der lächelt dabei so. Und dann. Und
das macht viel aus.
Das macht viel aus. Und das kann ganz. Ich sag's geistlich gefährlich
sein. Ich kenne da so einen auf YouTube, ey.
Dritter Punkt ist, ihr könnt das Gute finden. Also prüft alles, das Gute behaltet, heißt ja eben nicht, prüft alles und meckert den ganzen Tag über das Schlechte, zusammengefasst. Das finde ich, es kann ja auch eine gute Haltung sein, zu sagen, ich erwische mal die Leute dabei, wenn sie es richtig machen. Das hast du mir, glaube ich, irgendwann mal gesagt, schon vor 10 Jahren. Das ist, glaube ich, bei einem großen amerikanischen Megachurch-Pastor vielleicht eine ganz gute Haltung ist. Ich nenne jetzt keine Namen. Und ja, finde ich auch erstmal gut zu sagen, hey, lass uns auch das Gute finden und nicht nur über das Schlechte meckern. Vierter Punkt. Und wir müssen das Gute festhalten. Das Wort, was Paulus hier benutzt für prüft alles und behaltet das Gute, kann man auch übersetzen mit haltet das Gute fest. Was hier irgendwie voraussetzt, das Gute kann uns auch aus der Hand gerissen werden. Das ist ja sozusagen auch unsere Erfahrung als Christen, dass das Gute, die gute Nachricht von Jesus Christus, leider im Alltag oft untergeht. Und deswegen klammern wir uns daran fest, an den, der uns festhält. Das wäre so meine Pointe, der auch sagt, meine Schafe hören meine Stimme, sagt eben auch, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also prüft alles und klammert euch fest an dem Guten, der Nachricht von Jesus. Das wären mal meine 4 Punkte.
Die finde ich grundsätzlich super. Die finde ich grundsätzlich super. Ich möchte was sagen. Du hast eben das erwähnt mit dem, das kann anstrengend sein. Ich glaube, dass ganz viel gerade anstrengend ist. Wenn man so soziologisch auf unsere Zeit guckt, dann nennt man das Multioptionsgesellschaft. Früher waren ganz viele Sachen klar und heute müssen wir uns bei ganz vielen Sachen entscheiden. Auch zum Beispiel, was wir Predigten hören, war früher viel einfacher, weil es gab nur eine Kirche in Laufreichweite und heute gibt es 3 und es gibt noch 20.000 auf YouTube. Und dann ist es, und wir müssen uns entscheiden. Und das ist anstrengend. Und es ist, finde ich, und dann wird es noch anstrengender, wenn ich dann sozusagen immer noch kritisch nachdenken muss und das Gute behalten muss, weißt du? Mhm. Und das finde ich ein Thema, weil ich, also da kann man ja dann auch die Lust verlieren und sagen, nee, dann höre ich lieber gar keine Predigt, als wenn ich jetzt noch eine Predigt mit Arbeitsauftrag kriege. Und deswegen gefällt mir das doch ein bisschen mit diesem, also ich gebe dir recht, dass dieser Satz aus dem Kontext des Gottesdienstes kommt, aber ich finde diese Grundhaltung, die da drin steckt, die ist doch hilfreich auch für andere Sachen in meinem Leben.
Aber wird das Leben nicht, das Leben nicht dann noch stressiger, wenn ich jetzt nicht nur die Predigt im Gottesdienst prüfen muss, sondern das ganze Leben prüfen muss,
nein,
und das Gute
nein, ich, genau. Also ich würde deine, also ich finde deine Sätze alle richtig, aber es gibt überall etwas Gutes, was ich finden kann. Suche nach dem Guten. In jeder Predigt gibt es etwas Gutes, was ich finden und behalten kann. Das ist dieser Satz ist für mich motivierender als arbeite dran, prüf alles und so weiter. Auch finde ich, also wir haben ja vielleicht den Wunsch, dass wir uns im Gottesdienst unter eine Kanzel setzen, wo wir eine Person haben, der wir 100% vertrauen und dann können wir das 1:1 so mitschreiben und übernehmen. Und da finde ich es auch gut und motivierend zu wissen, nee, so ist Verkündigung auch nicht gedacht. Verkündigung ist auch so gedacht, dass die Gemeinde mitdenkt, dass auch der, der hört, mit dazu beiträgt, dem Prediger oder der Predigerin Rückmeldung zu geben und ihm auch zu helfen. Verstehst du, was ich meine? Also ich empfinde das ja als Geschenk auch kritische Rückmeldung. Nicht jede, also es gibt auch welche, da kann ich nichts mit anfangen und es gibt auch, ich habe auch schon erlebt, dass Leute sagten, das hört sich bei dir so und so an, als würdest du das und das meinen. Und das finden die dann ganz schlimm. Also einmal hat jemand zu mir gesagt, es hört sich bei dir so an, als wäre das Verhältnis zwischen Gott und Mensch gar kein Gleichberechtigtes, sondern als wäre Gott viel höher als der Mensch. Mhm. Da habe ich nur gedacht, ja, das ist auch so gemeint. Also da tut mir leid. Aber oft merke ich doch auch bei solchen Rückmeldungen erst, wo bin ich undeutlich und so weiter. Mhm. Also deswegen finde ich das auch eine Ermutigung, nicht jetzt nur Daumen hoch, Daumen runter, sondern als Mitwirkung auch an dem gottesdienstlichen Geschehen. Aber tatsächlich dieses, dass man Dinge, ich finde den Satz super, den hat mal jemand zu mir gesagt, ein kluger Mensch kann überall was lernen. Weil ein kluger Mensch immer in Situationen gibt, wo er etwas rausziehen kann, über sich lernt und so weiter. Und in diesem Sinne, finde ich, von deiner Situation, wo du recht hast, ausgeht, ist das ein Satz, prüft alles und das Gute behaltet, der mir auch außerhalb vom gottesdienstlichen Kontext in diesem Jahr ein guter Leitsatz ist.
Ja. Hilft mir, hilft. Ja, ich.
Hilft dir nicht, ja.
Doch, ich bin. Es ist gleich 22:30 abends. Soll ich ihn?
Ja.
Was soll ich dazu sagen? Nein, ich bin da ja auch. Wie gesagt, und ich kann das ja nur bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung, dass mir jemand rückgemeldet hat nach dem Gottesdienst. Fand ich gut, war an der einen Stelle vielleicht ein bisschen zu eng. Und ich habe drüber nachgedacht und gedacht, stimmt, hätte man anders sagen können. Und hätte dem, was mir wichtig war, nichts weggenommen. Also eigentlich eher als Bestätigung deiner. Trotzdem treibt mich die Frage um, also das ist so eine Grundfrage vielleicht am Ende. Ich bin da bei dir, man kann überall was lernen. Ich meine, das ist ja auch irgendwie unsere Geschichte mit dem Theologiestudium, wo man irgendwie grundsätzlich, ich sag mal, die theologische Grundüberzeugung vieler Professores nicht so geteilt hat. Und trotzdem immer mal da war zu sagen, hey, ich will ja was lernen und das Gute behalten und mitnehmen. Und trotzdem denke ich
auch. Und das auch gelungen ist. Und, also ja. Es gibt doch keinen Professor, wo ich sagen würde, von dem habe ich gar nichts gelernt. Nee,
genau. Ja. Und deswegen fehlt es eine grundsätzliche Haltung, sympathische Haltung. Trotzdem denke ich manchmal, ob wir als Gesamtchristenheit nicht viel stärker auch sagen müssten, oh, das geht eigentlich nicht und das wollen wir nicht als Kirche haben. Also so. Also irgendwie ist schon die Geschichte, finde ich, der letzten Jahrzehnte, dass in der Kirche viel, ich sag's mal so, auch Unfug gesagt wird und zu wenig Christen gesagt haben, das wollen wir nicht hören.
Gut, okay, aber dann müssen wir dann eine extra Folge drüber machen, auf die ich nicht vorbereitet bin. Aber ich glaube wirklich, der Unterschied ist, dass du über etwas redest, wo ich dir zustimmen würde, wenn es um die Kirche und die Gemeinschaft geht, aber ich sehr zurückhaltend bin, dass auf alle einzelnen, also nicht alle Aufgaben der Kirche sind Aufgaben jedes einzelnen Christen und das finde ich ganz wichtig.
Ja, ich muss nicht überall Leserbriefe schreiben, ich muss nicht überall jeden Pfarrer anschreiben. Ja. Ich kriege ja auch diese Briefe ständig. Das ist ja nicht so.
Ja, du sagst, du nimmst jetzt nur die nervigen Beispiele. Ich habe jetzt hier die belasteten Gewissen vor Augen, die denken, oh, ich habe gehört, es ist meine Aufgabe. Also wo Leute, da muss man wirklich gucken, okay. was ist eine gemeinschaftliche kirchliche Aufgabe und was ist eine individuelle?
Wenn ich das richtig verstehe, du hörst es quasi, den Gesetzescharakter dieses Satzes, prüfe dir alles.
Ja.
Und dass Menschen auch merken, das ist eigentlich eine Überforderung, ich kann dem Gesetz nicht gerecht werden. Und so ein bisschen so, in die Richtung?
Und wenn man ihn auf dem Gesetzescharakter hört, dann ist mir wichtig zu sagen, dass da steht, und das Gute behaltet und nicht und urteilt, öffentlich, verbal, also dann reicht es auch manchmal einfach, das Gute zu behalten und den Rest sich den Staub von den Füßen zu schütteln. Okay. Das darf es auch mal geben.
Lassen wir es mal so stehen miteinander.
Auch für diese Folge, liebe Hörer und Hörerinnen, auch für diese Folge, ihr dürft kritische Rückmeldung schreiben, aber ihr müsst es nicht.
Wenn ihr sagt, es tut euch gut, mal hier ein bisschen kontroverser zu sein oder es nervt uns, schreibt uns das gerne, schreibt uns die E-Mail, geht einfach auf unsere Homepage, tischgespräche-podcast.de, da findet ihr alle Infos. Und dann freuen wir uns über Nachrichten von euch. Und wir hören uns bald wieder. Und dann wird es ungemütlich, lieber Bruder.
Dann streiten wir uns so richtig.
Dann werde ich nämlich Ihnen ordentlich ins Gewissen reden, weil Sie ja den Gottesdienst abschaffen wollen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Nein, haben Sie nicht.
Das freut mich.
Nur den Sonntagsgottesdienst.
Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.